ein herzliches Willkommen zu Schmitz trifft. Heute habe ich Axel Müller zu Gast.
Hi.
Hallo Axel.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du hier bist. Abgesehen davon, dass du deinen eigenen Podcast hast, Axel MV, richtig?
Genau.
Richtig ausgesprochen. Habe ich auch gesehen, dass du in letzter Zeit auch bei dem einen oder anderen Kollegen in anderen Musiker-Podcasts zu Gast warst. Und ich glaube, das hat einen bestimmten Grund.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil du nämlich ein ziemlich unverwechselbares Profil als Musiker hast. Ich glaube, deine Kernkompetenz ist schon das Saxophon.
Ja.
Deine musikalische, würdest du mir dazu stimmen?
Da stimme ich dir zu, ja, genau.
Okay. Absolut. Du bist aber vielmehr auch noch ein kleiner Tausendsasser, wenn ich das so sagen darf. Also nicht nur, dass du Tourmusiker bist, unter anderem mit Gregor Meile und Bab, Studiomusiker, der auch zu Hause professionelle Studioaufnahmen macht. Du bist auch Erfinder, wie schon gesagt, Podcaster
und
was auch selten ist, in unserem Business so eine Art Gewerkschafter.
Ja, richtig. Ja, auch das, genau. Ja.
Bevor ich jetzt auf diese ganzen spannenden Einzelheiten zu sprechen komme, aber jetzt mal etwas augenzwinkernd eine Eingangsfrage. Da fehlt ja noch was. Das Axel Müller Solo-Projekt.
Das ist sehr richtig, ja. Tatsächlich ist das auch was immer wieder auftaucht in meinem Kopf. Du hast vollkommen recht. Wir als Saxophonisten, ne, so müssen wir ja sagen, oder dürfen wir sogar sagen, oder überhaupt als Instrumentalisten überlegt man das natürlich immer. Wann mache ich mal meine eigene Platte sozusagen oder mein eigenes Solo-Projekt irgendwie? Aber bei mir ist das natürlich, das ist so eine lange Geschichte. Ich habe ja als Jugendlicher schon mal einen Plattenvertrag gehabt und habe als Sänger und Gitarrist gearbeitet, wenn man so will. Das habe ich damals nicht als Arbeit betrachtet. Und erst dann bin ich so saxophonmäßig abgebogen und dann sehr viel in, wie du eben schon gesagt hast, in dieser Sideman-Funktion, würde ich mal sagen, oder auch mal als Bandmanager, Bandleader. Und irgendwie ist die Zeit immer so knapp, dass dann am Ende des Jahres, ja, nächstes Jahr mache ich es. Und dann ist der Kalender wieder voll. Ich glaube, es bedarf irgendwann einer aktiven Entscheidung, mich gegen etwas zu entscheiden, um dann Zeit zu haben, Dinge zu tun, die solistischer oder eigenere Musiken sind. Ich habe das eher im Theaterbereich mal so eingeleitet, immer mal wieder, wo ich dann so eigene Projekte, Instrumentaldinge, Kompositionen gemacht habe. Aber zu einer Veröffentlichung hat mir Zeit und Willen noch gefehlt aktuell. Ja, aber gute Frage. Sehr gut.
Ja, also ich nehme natürlich da jetzt auch ein bisschen Bezug auf eine deiner letzten Folgen mit deinem Kollegen Markus Vollmer. Da ging es um das Ego in der Musik. Mhm. Und ich habe schon so ein bisschen fast damit gerechnet, dass du jetzt sagst, nee, mein Ego und ich, wir haben einen Vertrag gemacht, wir brauchen das nicht. Aber irgendwie juckt es dich dann doch so ein bisschen noch. Aber du hast natürlich recht, Platz schaffen, Zeit schaffen.
Es ist nicht, also ich würde jetzt, das Ego ist, wenn wir Ego sagen, ist ja häufig sowas negativ behaftetes, ich will das für mich machen, weil ich brauche das oder so, oder irgendwie so, oder so, mein Ego steht mir im Weg oder so. Das ist, glaube ich, tatsächlich alles nicht der Fall. Also in meinem Fall, dass ich das noch nicht gemacht habe, sondern es ist so ein bisschen so ein Thema, du bist ja irgendwann in Kompositionsrichtungen abgebogen, was ja auch nicht alle Leute machen, also zumindest auch nicht so großflächig, wie du es tust.
Ja.
Andere Leute limitieren sich auf eine Stilistik relativ schnell. Und bei mir war von vornherein eine Bandbreite gegeben. Ich stehe auf Rock, ich stehe auf Pop, ich stehe auf Elektrokram, ich stehe aber auch auf Jazz, auf Modern Jazz, auf Oldschool Jazz, auf Groovy Zeug und habe deswegen auch sehr viele verschiedene Sachen schon gemacht. Und dann kommt das Internet, wo man 1000 Saxophonisten hören kann, jeden Tag, und dann immer sagt, ja, Moment, was habe ich denn da noch dazu beizutragen? Weißt du, so diese Frage, die stelle ich mir schon. Ich bin nämlich dann doch auch Perfektionist, was das anginge. Also ich würde jetzt sowas Halbgares sehr ungerne nur machen. So mal eben schnell 2 Tage Studio und dann ist gut und dann mal 3 Session-Opener und dann 500 Platten. Ne, so die Nummer würde mich nicht so sehr reizen. Die Musik, die mir da vorschwebt, würde mich schon reizen. Einfach Interplay, das, was man im Pop-Business nicht so machen kann. Also interagieren, improvisieren, Band, Sound, der vielleicht jeden Abend auch irgendwie anders ist. Sowas reizt mich total. Aber es steht, wie ich eben schon sagte, für mich total im Kompromiss mit, wie verdiene ich mein Geld, wie lebe ich. Wenn ich das machen will, muss ja so viel Zeit für freischaufeln und müsste vielleicht anderweitig Geld verdienen, um damit mehr mich beschäftigen zu können. Und das tue ich aktuell noch nicht.
Sozusagen eine Querfinanzierung.
Ja, genau.
Genau.
Aber das hast mir so ein Floh ins Ohr gesetzt mit dieser Frage.
Das wollte ich überhaupt nicht.
Ja, doch.
Ich hatte eigentlich fast damit gerechnet, dass du sagst, ja, nee, das, wie du schon selber betont hast, es gibt so viel Musik da draußen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, muss ich jetzt was machen, was wirklich neu ist, was noch niemand gemacht hat, oder mache ich jetzt einfach was, was ich auch für mich mache?
Ja, das stimmt. Ja,
ich habe versucht, bei meiner letzten Platte mich da so ein bisschen von zu befreien, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt hier das Rad neu erfinden, sondern einfach Musik gemacht, die mir schon immer vorgeschwebt hat, auch so eine Mischung aus so ein bisschen Roadmovie und Saxophon. Das war für mich ein total befreiendes Gefühl, diese Platte dann gemacht zu haben. Mhm. Obwohl ich weiß, ich gewinne damit weder einen Geschwindigkeits- noch einen Virtuositätswettbewerb.
Das ist vollkommen egal.
So solche Parameter, oder ich erfinde jetzt auch nicht die Funktion der Rhythmusgruppe neu oder sonst was. Naja. Okay. Wir haben jetzt Anfang September. Wie war denn dein Sommer bisher? Warst du viel auf Tour mit Gregor?
Wir waren mit Gregor, oder bis jetzt letztes Wochenende, es kommt noch ein Termin, das war so eine, wie das in den letzten Jahren häufig ist, so eine auseinandergerissene Sommertour, wo immer Wochenenden gespielt werden, weil das ja mit Gregor ist jetzt auch nicht so ein Festival-Act, der so diese Festival-Slots oder so spielt, sondern das sind meistens dann einfach Solo-Shows, wo nur er spielt mit der Band, und das sind dann eben häufig Wochenendtermine, und das haben wir gemacht, das waren so, weiß gar nicht, 20, 25 Shows. Dazwischen immer verschiedene andere Dinge, kleinere Dinge. Und das war der Sommer. Das war aber relativ luftig. Hat sich eigentlich sehr unstressig angefühlt, abgesehen von deutschen Straßen, Autobahnen und so. Das kennen wir ja.
Ja, da bist du viel unterwegs. Ne? Ja. Du bist hier gerade mit deinem Wohnmobil angekommen. Genau. Machst du das dann auch öfters im Sommer?
Nee, das versuche ich total zu vermeiden.
Okay.
Weil man fährt damit zu langsam eigentlich, als dass man da sinnvoll mit anderen Leuten auch mal will. Wir fahren aktuell mit Gregor auch nicht mit dem Nightliner, sondern wir fahren mit so VW-Bussen. Und das sind so, die kommen von Gregor, und dann fahren wir da alle. Die Südbelegschaft aus der Mannheimer Ecke ist eine Reisegruppe, und die anderen sind die anderen. Also
okay.
Da ist man dann schneller zugange und fährt die eigenen Autos nicht kaputt oder ja, Kilometer drauf, so die Geschichte.
Das ist ja wichtig.
Ja.
Hast du dir irgendwann in deiner Jugend oder wo du quasi zur Schwelle des Profimusikers standest, dann so eine Art Strategie zurechtgelegt, vorausgesetzt, man ist so einigermaßen gut und verhält sich auch einigermaßen adäquat und bandkompatibel, dann mehren sich ja die Anfragen. Ne? Man wird hören sagen, hier, kennst du den schon, er spielt super und so. Und irgendwann werden die Anfragen vielleicht zu viel, vielleicht auch mit Sachen, wo du nicht genau sicher bist, will ich die machen? Hast du da vielleicht einen Tipp oder so, wie man da am besten am Anfang irgendwie anfangen kann, gut und zielgerichtet auszusortieren? Oder so eine Strategie für junge Musiker?
Ich sag mal so, bei mir kam das relativ spät. Relativ spät, würde ich mal sagen, das war weitaus nach meinem Studium. Also ich habe in Mannheim Jazz studiert. Und ich glaube, ich habe danach 2-3 Jahre gebraucht, ich habe bis dahin alles gemacht, was reinkommt. Also jede Hochzeit gespielt, jedes Musical gespielt, und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich lerne bei allem, was ich tue. Ich habe Big Bands gespielt, Profi-Big Bands, wo es keinen Cent Geld gibt. Einfach weil man dann Big Band spielen lernt und weil man Section spielen lernt. Und die Doublings habe ich in den Musicals in Stuttgart gelernt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, alles hat sich rentiert. Jetzt nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil ich da viel Input mitnehmen könnte und irgendwie sich dadurch für mich Dinge ergeben haben. irgendwann kam natürlich der Punkt, wenn man dann eigene Bands hat. Ich hatte eine Zeit, wo ich dann vor allen Dingen mit zwei Acts sehr viel gespielt habe. Blasportgruppe damals und so ein Walking Act damals und so ein Marching Brass Band, die dann aber sehr schnell konzertant wurde und dann eher Bühnen gespielt hat. Mhm. Und so ein, was anderes, The Le Clochard, das war oder ist noch, die Band gibt's noch, ich bin immer nicht mehr dabei. Das ist so ein, sehr schwer zu erklären, so ein bisschen irgendwas zwischen Leningrad Cowboys und Bosshaus, wenn man so okay, will. Ja. Also mit so Backstory und Charaktere und Kostüme. Und da haben wir, glaube ich, mit mir sicherlich 600 Shows oder so gespielt und europaweit, also sehr viel getourt. Da war dann irgendwann klar, okay, das sind jetzt Projekte, die will ich verfolgen. Das weiß ja vielleicht jeder dann auch selber, wenn er eine eigene Band hat oder ein, zwei Bands hat, wo er sagt, das ist mir wichtig. Dann schon auf eine Karte setzen. Also ein bisschen All-In-Gain tut, glaube ich, schon auch gut. Das heißt, ich habe mich dann in dem Kontext sehr schnell gegen Cover-Gigs entschieden. Also Cover-Gigs will ich jetzt überhaupt nicht schlecht reden, mache ich heute auch noch, wenn das in den Kalender passt und wenn die Bands auch cool sind, die MitmusikerInnen cool sind. Aber zu dem Zeitpunkt war das dann eher so, dann sagst du dreimal ab. Also ich sage keine Gigs ab, wenn ich die angenommen habe. Aber wenn Leute dich anrufen, hast du Zeit? Nee, leider habe ich keine Zeit. Und das passiert dreimal und dann rufen sie dich einfach nicht mehr an. Und dann ist man da raus aus der Schublade. Das habe ich dann aktiv gemacht, mich gegen Dinge zu entscheiden, um Platz zu machen für die Sachen, die in dem Moment einem wichtig waren. Und dann habe ich mich auch irgendwann gegen diese Projekte entschieden, weil dann wieder andere Projekte kamen, die dann irgendwann für mich, dann kam für mich diese Fernsehwelt dazu, Studio-Geschichte und dann dieses Sideman-Dasein. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon als Musiker und als Bandmanager, glaube ich, drei Sprinter selbst besessen, die gefahren, 1000 GEMA Listen selber ausgefüllt und alles organisiert. Und dann so einen Step zu machen, jetzt sind wir plötzlich, wir haben jetzt gescheite Hotels, jetzt wird das Reisen etwas entspannter, jetzt ist man auch musikalisch auf einem Level von Mittenmusikern angekommen, wo das einfach all in all irgendwie sich stimmiger anfühlt. Da war ich dann nicht mehr Anfang 20, sondern da war ich dann Mitte 30 oder so, wo diese Entscheidung dann fiel. Ich glaube, sich selbst immer wieder so Punkte zu setzen, wo man mal kurz Revue passieren lässt, was habe ich gemacht, was will ich vielleicht noch und wie lang will ich das, was ich gerade mache, eigentlich machen? Also will ich jetzt 200 Gigs im Jahr im Sprinter spielen, wenn ich Ende 50 bin, Fragezeichen, will ich das noch oder will ich vielleicht eher mehr zu Hause sein, dann muss ich vielleicht mehr unterrichten oder mehr Studioarbeit oder mehr schreiben, also dass man so ein bisschen
perspektivisch denkt,
das hat bei mir aber erst nach dem Studium begonnen. Ich habe diese ganze Studienzeit als gib mir sowohl inhaltlich Theorie, Sound, Gehörbildung, Bühnenerfahrung, diese Dinge. Aber es gibt auch andere Leute, die von vornherein wissen, ich will nur Hardbop machen, das ist mein Sound und die machen von vornherein nur das Ding. Vollkommen legitim. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich habe sehr viel verschiedene Dinge gemacht.
Jeder Jack ist anders, ne?
Sagt ja, genau. Man
in Köln.
Genau.
Ja, genau. Ja. Also ich erinnere mich, ich habe mir irgendwann so eine Strategie zurechtgelegt, so eine Art Drei-Punkte-Regel, ne? Kohle, Musik und Umfeld.
Ja, genau.
Und ich habe mir gesagt, zwei von diesen drei Punkten
müssen immer
stimmen.
Ja.
Ne? Also ich mit den richtigen Leuten und der richtigen Musik spiele ich natürlich auch die Big Band Gigs, die ich auch gespielt habe für Umme. Aber jetzt ein Gig zum Beispiel nur wegen der Kohle zu machen, das
tut weh.
Das habe ich dann zwei, drei Mal gemacht und es ging einfach nicht. Tut weh.
Aber es gibt ja auch den Punkt, dann hast du eine Band und da sind zeitlang sind zwei oder sogar drei Punkte sind gegeben. Und dann gibt es eine Zeit, wo mal nur noch zwei oder nur noch einer davon übrig ist. Dann hast du ja trotzdem noch die Hoffnung, das war doch aber mal geil. Jetzt lass mal dran arbeiten, dass das wieder besser wird. Und wie lange hält man es dann durch?
Genau, ne? Dann kommt wieder das perspektivische Denken rein. Wo sehe ich mich in 5 oder in 10 Jahren?
Ja, genau.
Lass mal kurz so ein bisschen auf deine Tätigkeit als Studiomusiker eingehen. Bist ja jetzt gerade auf dem Weg zu TV Total. Ne? Mhm. Du spielst da jetzt Saxophon, die nächste Show und bist aber fest auch bei Sing My Song dabei.
Ja.
Und Crosh 11, ne?
Genau.
Heißt die Band, genau. Und da spielt ihr ja immer sehr spezielle Versionen und Arrangements von den Stücken. Ne? Arrangierst du da auch selber viel? Oder?
Also die Bläser, ich sag mal so, es gibt immer es ist total abhängig vom Song und auch vom Künstler und auch von der Konstellation. Manchmal ist ein Produzent mit dabei vom Künstler, den er oder sie mitbringt. In den meisten Fällen ist es so, es wird vorher vorgegeben, wir würden diesen Song jetzt gerne, sagen wir jetzt mal, es ist eine Popnummer. Und der Künstler, der jetzt singt, möchte daraus aber eine Reggae-Nummer machen zum Beispiel. So, das ist vielleicht vorgegeben, die Tonart ist vorgegeben. Und dann kriegen wir ein leeres Sheet oder manchmal stehen irgendwelche fiktiven Dinge schon da drin. Also Kicks stehen drin oder für die Bläser schon mal ein paar Linien oder so. Und dann hat die Band ungefähr 3 bis 4 Stunden Zeit, aus dieser Grundlage jetzt das fertige Arrangement zu machen. Das heißt, welche Gitarren, welche Snares finden überhaupt statt und wir entscheiden dann, das wäre doch einfach geil, Flöte, Flügelhorn, Posaune mit Bucket, ja, oder Barry, so seedmäßig, tiefe Trompete, scheppernd, lautes Barry, tiefe Posaune, oder Unisono-Bläser, oder auch mal gar kein Holz, weil es mit Blech weicher klingt oder so. Mhm. Das machen wir dann in den meisten Fällen und während die Band oben schon mal rumdoktert, schreiben wir auf Sibelius eben die Dinger auf, denken uns was aus und beim 10. Take sind meistens dann die Bläser fertig geschrieben und dann spielt man mit, dann macht uns mal bitte wieder an, spielen wir die letzten 4, 5 Takes dann mit und dann ist das Arrangement. So entsteht es in den meisten Fällen und das ist in den meisten Fällen auch das, wo der Bandsound am geilsten ist, weil wir kennen uns gegenseitig mittlerweile sehr gut nach, ich glaube, 600, 700 Songs, die da in den letzten 11 Jahren stattgefunden haben. Man weiß, dass man nicht immer alles dreistimmig schreiben muss, sondern dass es vielleicht manchmal geiler ist, wenn man nur unisono schreibt. Und man weiß auch, in welcher Lage das wahrscheinlich bei so einer Nummer cooler ist. Ja. Und manchmal muss man mal sagen, jetzt bitte keine Keyboards, keine Gitarren, weil wir haben so eine geile Bläserfunktion. Kommt doch bitte erst im 2. Chorus dazu. Also manchmal solche Sachen. Da arrangieren wir viel mit, aber manchmal ist auch was vorgegeben und dann nehmen wir es auch dankend an, wenn es funktioniert. So.
Gab es dann auch schon mal den Fall, dass die Künstler euch das ausgearbeitete Arrangement um die Ohren gehauen haben und sagen, oh Mann, das gefällt uns jetzt aber eigentlich
die
gar
sind,
nicht.
Meistens sind die ja dabei. Oder also in 99% der Fälle sind in diesen 3, 4 Stunden ist der Künstler dabei.
Ach so, die, alles klar.
Genau, die hören das schon und die sagen dann auch.
Oh. Das macht ja schon Sinn, ne? Also wobei, so wenn ich das richtig verstehe oder richtig beobachtet habe, sind dann ja auch viele Künstler dabei, die es wahrscheinlich gar nicht so gewohnt sind, mit so einer großen Band zu arbeiten. Ne?
Exakt, ja.
Sind die dann eher geflasht oder wollen die, gibt es dann auch welche, die so krampfhaft an den Ideen oder dem Sound ihres Albums festhalten?
Wir nennen das Demoitis, dieses Phänomen, wenn man vom Demo nicht loslassen kann. Das gibt es natürlich, aber auch genau das Gegenteil gibt es auch, dass jemand, der vielleicht, ich sag jetzt mal pauschal, aus dem Hip-Hop kommt, wo man vielleicht gewohnt ist, man hat nur einen Backing-Track, einen Beat und plötzlich sitzen da Live-Typen, die da geil Gitarre zocken und es gruft wie Sau und dann sind auch noch Bläser dabei und dann kommt mal die Frage, was ist das für ein Ding, das klingt ja total geil, das ist eine Flöte. Ah ja, okay, geil, lass mal so. So, ne? Egal. Also manchmal ist es total schön, wenn jemand so unbedarft ist und manchmal ist es auch psychologisch, finde ich es immer total spannend, als Band und das ist der Matthias Grosch, der Keyboard, unser Bandleader, macht ja quasi schon so die Vorab-Arbeit. Er lernt die Künstler vorher kennen und weiß dann auch schon, okay, da haben wir es mit jemandem zu tun, der hat total Bock auf Live-Sound. Mhm. Wir haben aber vielleicht jetzt es mit jemandem zu tun, der braucht durchaus auch mal eine 808 unten drunter, also was Elektronischeres. Das wissen wir dann schon so ein bisschen und ich finde es psychologisch total spannend zu sehen, wie weit kann man gehen? Kann man dem ein Kreuz-Neuner-Voicing anbieten oder ist es dann für den too much?
Achtung, Nerd Talk. Ja.
Also ne, so ein bisschen die Frage, und das ist bei Sing My Song eigentlich geil, weil es eine Spielwiese ist, wenn die Leute sich darauf einlassen, auch mal einen anderen Sound zu machen, den sie sonst in ihrer Solo-Karriere vielleicht nicht machen würden. Und manche Bands nutzen das auch ganz bewusst, dass sie sagen, geil, wir haben noch nie mit Bläsern gearbeitet, jetzt machen wir das mal. Oder wir haben
Das heißt, du betreibst da sozusagen auch bewusst Jobakquise, jetzt nicht nur für dich, sondern für uns Bläser-Kollegen allgemein. Also
sagen wir mal so, es haben sich daraus tatsächlich auch natürlich schon Jobs ergeben. Also letztendlich auch Bab hat sich dadurch ergeben. Gregor eigentlich auch, muss man sagen. Oh, jetzt ist mein Hund hier am...
Ups. So. Ja, das macht nichts. Wir haben hier nämlich noch einen dritten Gast. Das ist Pepper, die junge Hündin von Axel. Die ist hier mit zu Gast und
die hat den Teppich gerade gekratzt vor Freude.
Ah, okay, ja.
Alles gut. was hast du gesagt? Akquise für Bläser oder das passiert tatsächlich. Wir haben darüber durchaus auch Leute kennengelernt, Produzenten kennengelernt, die Künstler selbst kennengelernt. Das ist natürlich schön, weil man lernt sich persönlich kennen.
Man netzwerkt.
Man netzwerkt irgendwie. Ja. Und dann merken die auch schon, A, ja, so schlecht spielen die vielleicht nicht. Und B, die sind ja eigentlich auch ganz nett. Man kann ja beim Essen auch noch über Dinge reden. Und vielleicht macht es ja sogar Spaß, dann mal gemeinsam was zu machen. Sogar vielleicht eine Tour oder so. Also darüber haben sich durchaus für einige von der Band schon Dinge ergeben, die dann, wo man dann mitgenommen wird oder angefragt wird. Ja,
super Sache. Ihr seid dann immer in Südafrika, richtig?
Ja.
Wie lange?
Also Südafrika ist eigentlich nur, sind so 12 Tage mit Reisen. Das ist ein sehr, sehr kompakter Zeitrahmen.
Ah, okay.
Ist also wirklich, ich will jetzt gar nicht meckern, aber es ist wahnsinnig anstrengend, weil es unglaublich lange Tage sind. Gleichzeitig ist es natürlich wunderschön, in Südafrika zu sein, Sonne und Wein.
Aber, okay, aber wenig Chillzeit.
Sehr wenig Chillzeit. Wir können danach und davor Urlaub machen, das nutzen wir manchmal auch. Die Zeit davor sind so 30 Tage Studio, jeder Künstler hat 3 Tage für 7 Songs, die wir da machen.
Ach so, das heißt, die Arbeit ist dann letzten Endes eigentlich schon größtenteils getan, wenn ihr da hinfliegt.
Die Arrangements sind gemacht und man hat, ich sag jetzt mal, in der Session mit dem richtigen Klick schon mal recorded. Aber die eigentlichen Dinge, die man nachher im Fernsehen sieht, werden an dem Abend live recorded.
Ja, das ist klar.
Und man hat aber letztendlich vor Ort, probt man nochmal, macht nochmal einen Sound für die Ohren.
Feinjustierung.
Manchmal passiert es auch nochmal, dass man sagt, pass auf, können wir es nicht doch eine halbe Stunde höher machen oder so. Okay. Aber im Grunde wird in Mannheim der Grundstein für das Arrangement gelegt und es wird auch so ein bisschen schon vorgemischt, dass man so Sounds, Hallräume und so Sachen schon hat. Genau, das ist so das Prozedere.
Geht man sich in so einer intensiven Arbeitsphase dann auch mal gegenseitig so ein bisschen auf den Geist mit den Bandkollegen?
Es ist erstaunlich, dass es nicht so ist. Also in dieser Konstellation, es ist auch fast gleich geblieben, persönlich, also von der Besetzung her, gab es nur ganz wenige Änderungen aus verschiedensten Gründen, aber nicht aus Stress-Ego-Gründen, sondern eher aus beruflichen oder familiären Gründen. Gar nicht, im Gegenteil.
Also mal anders gefragt, was macht denn einen guten Kollegen aus, dass man ihn auch lange Zeit gut aushalten kann?
Also in der Konstellation ist es natürlich einfach über sich selbst lachen können und auch mal das Ego, was du eben ansprachst, dieses Thema, da gibt's dann ein Trompetensolo und dann wird das aber abgewählt. Jetzt hat man es 4-mal mitgespielt und dann irgendwann, ah, pass auf, wir brauchen doch kein Trompetensolo. Und dass man dann nicht sauer ist und sondern, okay, es ist auch vollkommen egal, weil es sind ja 50 Songs, ich habe an einer anderen Stelle auch noch was zu tun. Wenn jemand da drüber steht und einfach sagt, hey, cool, egal, wir machen weiter, dann kommen solche Gefühle nie auf. Und das haben wir glücklicherweise in den Jahren, gibt's nie solche Situationen irgendwie. Und da muss man natürlich irgendwie Teamplayer sein sowieso. Das kennt man ja alles irgendwie auch außermusikalisch, sage ich mal. Es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Wobei man sagen muss, dass der Matthias Grosch sich da damals bei der, wie sagt man, bei der
Zusammenstellung
sich schon sehr viel Mühe gegeben hat, Leute zu holen, von denen er zumindest die Hoffnung hatte, dass sie so ticken, wie er sich das vorstellt. Dass
Teamplayer sind.
Genau, das war ihm sehr, sehr wichtig.
Und keine Solisten.
Genau,
ja.
Aber trotzdem hat natürlich jeder so sagen, hier, ah, das passt mir jetzt nicht. Meistens sind es eher musikalische Dinge, weil man dann doch an der Musik so hängt und sagt, ich würde es aber gerne, lass uns das auch so machen. Das ist weniger irgendwas Außermusikalisches.
Warum bist du denn dabei? Soll ich das mal sagen?
Sollst du das sagen?
Naja, ich habe mich ein bisschen umgehört,
ja.
Axel. Und es gibt Leute, die sagen, dass du dich selbst nicht so oft so ernst nimmst und in vielen lustigen Situationen sehr uneitel bist. Es steht nicht im Internet.
Wo hast du denn das
her? Das ist und bleibt mein Geheimnis. weiterhin kommt aus dieser Quelle einer der besten Pop-Saxophonisten in diesem Land und damit verbunden zu Recht auch einer der gefragtesten Musiker der deutschsprachigen Musikszene. Ein wichtiger Grund dafür könnte auch sein, dass er sehr schlau, wortgewandt, erfinderisch, kommunikativ und vor allem fleißig ist.
Das habe ich nie verstanden. Kannst du mal wiederholen?
Fleißig.
Also fleißig stimmt nicht.
Ja, okay. Das hatte ich letzte Woche auch mit Simon. Wenn du arbeitest und eigentlich hart und er so, ja, aber ich schlafe auch sehr gerne. Ja, und dass du einen sehr kühnen Geschäftssinn hast. Also wie man auch hört, das ist, hört sich alles sehr strukturiert und auch sehr durchdacht an, wie du jetzt auch deinen Weg als Profimusiker bestreitest. Und aber diese Aussage mit kühnen Geschäftssinn bezog sich vor allen Dingen auf deine Erfindung, weil ich habe eingangs erwähnt, du bist auch Erfinder und du hast eine sogenannte Flip-Head-Flut erfunden. Flip-Head-Flut. Was ist das?
Also, ich sag mal so, um jetzt direkt den Wind aus dem Segel zu nehmen, die Idee, also, oder anders, es ist ein Mundstück für eine Querflöte. Querflöte kennen wir alle. Ja. Die heißt deswegen quer, weil man sie quer vor dem Körper spielt.
Und viele Saxophonisten sind gezwungen, genötigt oder machen es auch gerne, wie du, hin und wieder Querflöte zu spielen in ihren Projekten.
Genau. Das gehört so ein bisschen dazu als Saxophonist, dass man, wenn man Big Band spielt, wenn man Musical spielt oder wenn man Studiojobs macht, dann ist es schon häufig gefragt. Oder auch in kleineren Sections ist es schon häufig gefragt, dass man mal eine Flöte in die Hand nimmt oder auch eine Klarinette in die Hand nimmt. Mhm. Nicht nur die Saxophone. Und dann merkt man relativ schnell, dass die Instrumente zwar aus der gleichen Familie stammen, Holzblasinstrumente, aber sie haben ja doch ihre Eigenheiten. Und
sie wollen gepflegt werden.
Ja.
Also vor allen Dingen, was die Übezeit angeht.
Genau. Jetzt ist es aber so, dass ganz viele Menschen sich schon lange vor mir darüber Gedanken gemacht haben, ob man nicht diese verschiedenen Flöten, die es gibt. Es gibt ja wahnsinnig viele Flöten. Es gibt Ethnoflöten, es gibt diese Querflöte, die wir so kennen. Das ist ja die am weitesten entwickelte, die Amerikaner sagen die Western-Flute. Aber es gibt auch diese Andenflöte, es gibt Ocarinas, es gibt zig verschiedene Dinge. Und ein Merkmal von einer blockflötigen Geschichte ist, dass die eben relativ leicht vom Ansatz zu spielen ist, weil du einfach nur reinpusten musst. Es hat aber auch viele Nachteile, dieses Prinzip einer Blockflöte oder einer Irish Flute, Tin Whistle. Das sind alles blockflötenartige Dinge. Die Engländer sagen Whistle dazu, also ein Whistle-Kopf. Und ich habe quasi jetzt einfach diesen Whistle-Kopf genommen, habe den auf ein Rohr gesteckt und habe das so von den Dimensionen konzipiert, dass es so klingt wie eine Low-Whistle, wie eine Irish-Low-Whistle. Aber man nutzt den Korpus der Querflöte, der eben chromatisch ist und total geil eigentlich ist, weil er so wahnsinnig gut ausgedacht ist und konzipiert ist. Und damit schlägt man zwei Fliegen. Das eine ist, du kannst plötzlich Irish, Scottish, diese Folkmusiken spielen, brauchst aber nicht ständig verschiedene Flöten für die diatonischen Tonarten, sondern du kannst chromatisch mit einem Korpus das machen. Und zum Zweiten, für die Saxophonisten unter uns, die Schwierigkeiten haben, die Flöte zu lernen, die Querflöte, dann hat man da einen relativ schnellen, leichten Zugang, kann sofort spielen. Ein weiterer Punkt ist, man hält sie vor dem Körper, das ist ein bisschen ergonomischer. Aber wohlgemerkt, es ist ein ganz anderer Klang. Es hat also eigentlich mit der normalen, hellen, brillanten Querflöte nicht mehr so viel zu tun. Das habe ich während Covid gemacht, als der Kalender plötzlich leer wurde. Und habe dann eine kleine Firma gegründet. Und dann sind wir da relativ bald, oder nicht wir, sondern ich. Es ist eine One-Man-Show. Man mag denken, dass das riesig ist, aber es bin nur ich. Dann gab es ein bisschen Glück und dann habe ich das angefangen zu produzieren und habe das Patent auch bekommen für einige Länder. Ein relativ komplizierter Prozess letztendlich.
Und vertreibst die jetzt über Thomann, richtig?
Genau, also ich habe einen Webshop, es gibt diese Firma Fliphead und dann gibt es Thomann und es gibt einige andere Partner in den USA, Sweetwater, das ist sowas wie Thomann in noch größer und ein paar andere sehr speziellere, kleinere Bläserläden, die das auch machen. Und wir machen gerade einen Kopf für eine Piccolo-Flöte als nächste Amtshandlung, weil die ja auch so schwer zu spielen ist. Und es gibt ja auch die Tin Whistle und so weiter.
Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
Genau.
Ja, du hast gerade gesagt, ne, während diese Idee oder diese Geschäftsidee kam hier während Corona, da sind ja viele von uns Musikern ganz schön hart auf dem Hintern gelandet. Mhm. Vor allen Dingen die natürlich viel, also wie du jetzt auch tourmäßig unterwegs sind oder auch die viele Einnahmen durch Tourleben generieren oder Tourauftritte. Und ja, wie war das für dich am Anfang?
Also ich will jetzt da gar nicht so sehr, ich bin diesen Weg ziemlich viel gegangen, über dieses Thema persönlich zu reden. Nur ganz kurz, bei mir ist natürlich auch alles weggefallen. Also ich hatte nur Touren im Kalender stehen. Mhm. Ich unterrichte nicht. Ich habe kein regelmäßiges sonstiges Einkommen. Ich lebe seit 10 Jahren ausschließlich vom Live-Spielen und vom Schreiben.
Also vom Schreiben gerade für diese Live-Besetzung.
Für diese Live-Besetzung oder für irgendwelche Studiosachen. Aber ich würde mal sagen, 80% des Geldes, was ich verdiene, sind Live-Gagen. Ja? Mhm. Und dann sind die plötzlich weg. Und dann habe ich natürlich erstmal den Bürgermeister angerufen und gesagt, das ist also meinen Ansprechpartner sozusagen in meinem kleinen Dorf, wo ich damals noch gewohnt habe, der auch ein offenes Ohr dafür hatte, dass das ja alles mit diesen Soforthilfen totaler Schwachsinn ist, was da gerade passiert. Da habe ich mich sehr aufgeregt über den Staat, dass wir in Anführungsstrichen die Solo-Selbstständigen und insbesondere die Solo-Selbstständigen KünstlerInnen das sehr weit hinten runterfallen, weil die Politik auch gar nicht so genau checkt, was wir denn überhaupt machen.
Und wie wir unsere Einnahmen generieren.
Genau. Das heißt, diese ganzen Statuten, die dann kamen, haben mich sehr aufgeregt. Und das, was mir vom Staat angeboten wurde, war Hartz IV. Ich bin dann tatsächlich pro forma mal diesen Weg gegangen und habe für einen Monat 435 Euro Hartz IV bekommen. Weil ich zu dem Zeitpunkt in meinem Elternhaus noch gewohnt habe. Da kamen so viele Themen zusammen. Aber das war einfach so auf dem Papier. Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht ein wahnsinnig erfolgreicher Mensch, aber im Grunde habe ich ein weitaus höheres Einkommen als die 435 Euro. Man fällt also richtig tief. Und dann habe ich mir damals gesagt, okay, das kann es nicht sein. Und habe mich sehr auch aufgeregt darüber, aber wollte mich nicht so im Negativen suhlen und habe einerseits das Flipper-Ding gegründet und du willst wahrscheinlich jetzt auf meine politische Tätigkeiten hinaus.
Genau, auf der anderen Seite hast du dir gedacht, was kann man daran ändern? Also finde ich einen sehr guten Ansatz übrigens auch, also das, was ich auch tatsächlich leider auch bei dem einen oder der anderen Kollegen vermisst habe, nach vorne zu schauen, man sich nicht nur über alles irgendwie aufzuregen, sondern so, okay, wo müssen wir jetzt was ändern? Und dann hast du Pro Musik gegründet.
Mit anderen Menschen
zusammen. Mit anderen Menschen zusammen. Ihr habt euch zusammengetan und quasi ein Verband für freie, selbstständige Musiker, die Musikerinnen, die insbesondere einfach im freien Tagesgeschäft und nirgendwo fest angestellt sind, leben. Was waren deine persönlichen Ziele damit?
Also Beweggrund und auch gleichzeitig Ziel war, weil ich einfach festgestellt habe, ich kann zwar mit meinem Bürgermeister reden und ich kann auch sagen, hier, ich ziehe mir den Blaumann an, also diesen exemplarischen, der Müllmann oder der Musiker, der jetzt von so und so viel 1.000 Euro auf 435 Euro landet. Das gab's auch. Ich habe Interviews gegeben in so Lokalzeitungen und war auch mal kurz im Fernsehen als Beispiel für. Und da habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, als Einzelkämpfer, egal, dann schreiben die natürlich drauf, der Saxophonist von BAP oder so. Ne? Dann hat man da so ein Bild vor Augen. Aber das bewegt gar nichts, weil ich ein Einzeltyp bin, weil wir keinen Ansprechpartner haben. In allen anderen Bereichen gibt es Verdi und so weiter und so fort. Und wir MusikerInnen, es gibt zwar Verbände, es gab zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon lange andere Musikerverbände, MusikerInnenverbände, aber so richtig habe ich und auch diejenigen, die mit mir zu dem Zeitpunkt so Think Tank-mäßig zusammen waren, ich gebe dir recht, es gab viele, die so sehr schnell in so einem Negativismus landeten oder auch in so einem verschwörungstheoretischen Bereich landeten, was in meinen Augen überhaupt nicht zielführend ist, aber die Leute, die dann sich so rauskristallisiert haben als ein konstruktiv denkendes Team sozusagen. Ja. Dann haben wir unsere Aufgaben gemacht und haben geguckt, was gibt's denn schon? Sehen wir uns irgendwo abgebildet? Macht es Sinn, irgendwo Mitglied zu werden, um solidarisch zu denken und vor allen Dingen dann was zu bewegen, weil du dann der Politik sagen kannst, wir sind so und so viele, 100 oder sogar 1.000 Leute. Mhm. Und dann hat man konkrete Zahlen, dann hat man konkrete Studien zugrunde, weil das ist das, was die Politik braucht, egal ob jetzt Landes- oder auf Bundesebene. Dann habe ich sehr schnell aufgehört, auf Facebook und Instagram irgendwelche Videos zu machen, wo ich selber rede, wo es dann nur um mich ging als Person. Weil dann habe ich immer gesehen, dann schreiben die Leute, das ist das Populistische, schreiben dann drunter, ja scheiße, und ja, sehe ich genauso und schlimm und so. Ja. Aber eine Solidarität entsteht dadurch nicht. Und dann haben wir entschieden, okay, wir müssen leider in Anführungsstrichen den Weg gehen, dass wir es selber gründen, dass wir einen Verein gründen, dass wir diese Interessensgemeinschaft gründen. Wir nennen es Verband freier Musikschaffender, also Pro Musik Verband freier Musikschaffender, weil wir nicht nichts gefunden haben, wo man Mitglied werden kann, unabhängig vom Genre.
Genau, das ist
unabhängig von der Ausbildung, unabhängig von Stilistiken, sondern wir wollten Leute abbilden, die freischaffend tätig sind im Musikbereich. Techniker haben wir auch überlegt, macht es nicht Sinn, wie in Frankreich die Techniker mit dazuzunehmen oder also Licht, Ton, Studio.
Veranstaltungstechniker.
Das wäre eigentlich schön, weil häufig sitzt man buchstäblich im gleichen Bus zusammen, aber in vielen Fällen, wenn man sich das dann mal anguckt, wie die Jobs so gestrickt sind, ist es dann so, dass häufig Techniker dann doch angestellt sind oder andere Prioritäten haben. GVL, GEMA spielen gar keine Rolle. Streaming spielt gar keine Rolle für einen Techniker. All die Dinge, die für uns Musiker wichtig sind, also soziale Absicherung, Tantiemen, GEMA, GVL, habe ich gerade schon gesagt, viele Dinge sind eigentlich nur für die Musiker wichtig. Und wenn ich ein Orchestermusiker bin, da bin ich ja angestellt, bin ich safe. Dann interessieren mich auch die Soforthilfen damals nicht. Da gibt's super Verbände, Verdi oder vor allen Dingen in dem Bereich mittlerweile Unisono, die hießen lange, jetzt fällt mir der Name leider nicht mehr ein.
Das können wir nachrecherchieren und wir schreiben es dann hier unten hin.
Genau. Mittlerweile heißen sie Unisono und kümmern sich um die angestellten Orchestermusiker. Da sahen wir uns aber nicht abgebildet, sondern es gab eigentlich nichts.
Wo das ist klar. Also die haben ja auch ihre Orchestersprecher. Ich habe das oft genug mitgemacht, oben mit Orchester,
wo dann läuft. Ja, genau.
Punkt halb zwölf.
Ja.
Wir müssen Pause machen. Das geht so nicht.
Ja, aber das ist ja nicht nur im Orchester so. Es gibt ja auch Radio Big Bands in Deutschland oder.
Ja, okay.
Wo wir auch solche Thematiken
haben. Ja. Ja, das ist eine super Geschichte. Also ich bin selber noch Mitglied in der UDJ, aber die kümmern sich natürlich vor allen Dingen auch um die Jazzmusiker und auch die da, wo Jazzmusiker auftreten, die Clubs, die und natürlich für Leute, die in der freien Musikszene, im Corporate Event, im Tourbereich, im Studio Musikbereich tätig sind, da gab's sowas bisher noch nicht. Auch hier jetzt wieder. Meine Quelle sagt, du bist bodenständig, extrem geerdet, offen und ehrlich und sagst deine Meinung. Es gibt keinen besseren als Vorsitzenden von Pro Musik.
Ich bin ja nicht Vorsitzender, ich war erster Vorsitzender.
Ich weiß, du bist aber noch im Vorstand.
Ich bin im Vorstand, genau.
Genau, da. Aber trotzdem, das braucht ja auch jemanden, der kommunikativ ist und der mit dem man reden kann, der aber trotzdem sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen. Hast du einen Tipp dafür, wie wir in unseren heutigen Zeiten offen und ehrlich miteinander umgehen können, ohne Konflikte zu scheuen?
Das ist echt ein wahnsinnig schweres Thema, weil es geht ja häufig um Geld auch, ne? Oder um
häufig, ja.
Wenn wir Konflikte sagen, dann meinen wir die soziale Bedingung, die Arbeitsbedingungen, nicht menschliche Konflikte oder sowas. Also, klar, dann auch schwierig. Aber das, was jetzt so ein Verband vor allen Dingen tut, ist natürlich, sich um Themen zu bemühen, die schwierig sind, weil es immer darum geht, ich brauche mehr Geld oder ich brauche das und das und ihr könnt uns nicht so behandeln und so weiter und so fort. Und das fällt natürlich gerade jungen Menschen wahnsinnig schwer, die versuchen, ein Standing sich zu erarbeiten. Weil wenn du jetzt Anfang 20 bist oder du kommst vom Studium oder vielleicht hast du auch nicht studiert, du bist Berufsanfänger, du willst ja auch nicht die Meckerziege sein. So, du willst ja irgendwie ein cooler Dude sein und du willst ja gerne angerufen werden. Und manchmal gehen die Leute vielleicht auch dann den Weg der geringsten Konfrontation. Ich habe das auch schon erlebt, dass Leute dann irgendwann gemerkt haben, die Leute sind immer dankbar, wenn ich mein Maul aufmache in irgendwelchen Bandkonstellationen, wenn ich dem Veranstalter sage, so geht's nicht, oder der Booking-Agentur sage, Leute, geht nicht, oder dem Management sage, hey, für 300 Euro, nee, brauchen mehr Geld. Das kostet natürlich Energie und es ist auch nicht jeder der Richtige dafür, sowas zu tun. Es gibt sicherlich Leute, die sind einfach nicht so gestrickt. Deswegen will ich auch nicht jedem da einen Vorwurf machen wollen, wenn man das nicht macht selber. Aber was ich, glaube ich, sagen kann oder wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, selbst wenn du selber nicht so ein Typ bist, der sich vielleicht hinstellt und sich A, Recherche betreibt und B, dann in die Kommunikation geht, wichtig ist A, konstruktiv zu sein, dass man einfach nicht nur meckert, ohne konstruktive Vorschläge zu haben. Mhm. du musst irgendwie ein bisschen reden können. Das hat was mit Diplomatie und ein bisschen politischem Verständnis zu tun. Wenn du das nicht hast, das weiß man ja selber auch, dass einem das vielleicht nicht liegt, trotzdem solidarisch sein und sich beispielsweise pro Musik anschließen oder der UDJ oder was auch immer, irgendeinem Verband, wo man sagt, da fühle ich mich abgebildet, dann zahlt man da seine Mitgliedsgebühr oder wie auch immer und kann sich vielleicht auch passiv engagieren. Aber das hilft, wenn wir zusammenhalten und wenn dann diejenigen, vielleicht wie ich oder wie andere bei ProMusik, für einen dann die Arbeit machen oder dieses Sprachrohr sind. Das finde ich total wichtig in unserer Szene, dass wir, obwohl wir alle individuell denken und jeder will sein eigener Herr sein, wenn es um wirtschaftliche Themen geht, um politische Themen, sind wir trotzdem in einem Boot. Und dann wäre es schon geil, wenn man das zusammen macht. Grundsätzlich finde ich gut, miteinander zu reden und einfach zu sagen, pass auf, das stinkt mir hier oder damit kann ich eigentlich nicht, da möchte ich nicht weitermachen auf diesem Level und da muss man Kompromisse finden oder das habe ich früher auch nicht gemacht. Und das war für mich, war Covid so das letzte Zünglein, war mir natürlich vorher auch schon klar, dass es im Musikbereich viele Probleme gibt, gerade, dass wir Musiker immer always the last to know sind, so häufig irgendwie, wenn was nicht stattfindet oder da hat mir Covid so einen kleinen Arschtritt verpasst, sag ich mal.
Ja, also gerade jetzt, unabhängig von Covid, wo wodurch das unablässige Stream und die Verfügbarkeit der Musik eigentlich der die Musik an sich immer so ein Stückchen weiter entwertet wird.
Ja.
Es ist eigentlich wichtig, dass wir Musiker uns oder dass wir Musiker lernen, für uns einzustehen. Und natürlich hast du völlig recht, das bringt auch total was, wenn man einfach Mitglied ist und weiß, der Axel kann ein bisschen besser reden als ich und das vortragen und das vielleicht auch im Zweifelsfall von einem Gremium vertreten. Wenn er aber weiß, er hat so und so viele tausend Mitglieder hinter sich, die ihm sozusagen unsichtbar den Rücken stärken, dann ist das schon eine Macht. Und ich kann nur jedem Musiker empfehlen, informiert euch, schaut, was für euch der richtige Verband ist, ob jetzt die UDJ für Jazzmusiker oder ein Orchesterverband oder eben Pro Musik für die vielen, vielen freischaffenden Musiker. Das ist eine sehr wichtige Sache. Da hat mir ein Kollege aus dem Corporate-Event-Bereich, mit dem habe ich letztens nochmal drüber gesprochen, der meint tatsächlich, ja, das ist ja eigentlich auch so, wir Musiker müssten uns da eigentlich viel mehr zusammentun, zum Beispiel was so Sachen wie Reisetage angeht. Ne? Mhm. Jeder Techniker bekommt mittlerweile eine Gage für den Auftrittstag, aber wenn er dann auch noch einen halben oder einen ganzen Reisetag unterwegs ist, bekommt er da auch nochmal ein Honorar für. Und bei uns Musikern ist es so, naja, also es gibt so verschiedene Abmachungen. Es gibt Bands, die sagen, ja, wenn der Gig jetzt weiter weg ist als so und so viele 100 Kilometer, dann gibt es ein bisschen was obendrauf. Aber bei vielen ist es auch egal, ob der Gig jetzt in Wien oder in Düsseldorf oder in Köln ist. Je nachdem, wo du wohnst, hast du dann Glück oder Pech. Und es gibt immer genauso viel Geld. Und beziehungsweise der Kunde oder der Veranstalter zahlt dann halt einfach das, nur das, was da ist. Das regelt ja auch so ein bisschen der Markt, ne? Aber trotzdem, wenn man sich da zusammentun würde und sagen würde, sowas wie Reisetage, ist das realistisch, dass das irgendwann mal bezahlt wird? Was meinst du?
Du hast es ja schon angesprochen, es gibt da so zig verschiedene Modi, die da gefunden werden können. Ne? Eine höhere Gage, grundsätzlich, dafür keine Reisetage und so weiter. Und es gibt so ganz verschiedene Dinge. Dieses Thema Gagenrichtwerte, Gagenstandards ist
gutes Thema.
Ja. Das ist ja, gehört ja dazu letztendlich, ja. Arbeitsmodalitäten. Und dann muss man ja ganz konkret unterscheiden zwischen Privatbereich, sag ich mal, Hochzeitsgig, ja, oder ein Gig mit einem Original Act, also mit einem Künstler, der mit eigener Musik unterwegs ist, oder eine Band, wo man selber Mitglied ist als GbR oder wie auch immer, die Konzerte spielt, die von Ticketeinnahmen abhängig sind, die nicht in geförderten Häusern spielen, sondern in Clubs, die vielleicht keine Förderung haben oder wenig, und solchen Dingen wie städtisch oder vom Land oder vom Bund geförderte Dinge wie Theater oder Festivals, die super Support haben finanziell. oder Fernsehgigs, Fernsehjobs, wo Produktionsfirmen dahinter stecken und große Sender. Das ist also ein unglaublich schwieriges Feld. Man kann nicht für jeden Bereich sagen, das ist jetzt die richtige Zahl sozusagen, der richtige Wert. Aber es wird wahnsinnig viel diskutiert in den letzten Jahren darüber, auch bei ProMusik. Wir haben einen Gagenkompass programmiert. Da kann man auf die Website gehen, gagenkompass.de, wo man zumindest mal Annäherungswerte findet. Da kann man sich so durchklicken, ich bin Sideman oder ich bin Solokünstler, ich spiele auf einem Firmen-Event oder ich spiele einen Konzertanten-Act bis 2000 Zuschauer, bis 10.000 Zuschauer, wie auch immer. Und dann spuckt dieses Ding mal so eine Zahl aus und darunter steht dann auch, die kann aber noch sich verändern in puncto Reise zum Beispiel oder ob das ein Newcomer-Act ist, der gerade aufgebaut wird und so weiter und so fort. Das ist noch total in den Kinderschuhen, weil wir da auch noch die Zahlen so ein bisschen rumdoktern. Wir haben da bewusst versucht, ein bisschen höher anzusetzen, damit das ja auch einen Richtwertcharakter hat für Veranstalter oder für Bookings oder Managements, die da auch drauf gehen. Solche Sachen gibt's von Verdi auch. Die haben versucht, sowas anhand des Tarifvertrags öffentlichen Dienstes sich zu orientieren. Also, dass man sich so einordnen lässt. Das passt natürlich auch nicht so hundertprozentig für uns Freischaffende. Aber es ist überhaupt grundsätzlich gut, dass darüber diskutiert wird, dass solche Sachen überhaupt mal besprochen werden, weil vor 10 Jahren hat da keiner darüber gesprochen. Jetzt momentan passiert das, aber es ist unglaublich schwierig und die einen sagen, ja, muss viel mehr sein, die anderen sagen, ja, ist viel zu viel. Und
das Problem ist, glaube ich, sobald man irgendwo eine fixe Grenze setzt oder einen Fixpunkt setzt, dann müsste man eigentlich auch hingehen und sagen, wir brauchen aber auch eine fixe Anforderung an den Musiker,
richtig,
ne?
Ja.
Weil Musiker kann ja nur auch wirklich sich jeder nennen, ja, auch jeder, der ein Keyboard mit Begleitautomatik bedient.
Das stimmt, ja.
Und dann sagen, ja, in der DDR gab es früher tatsächlich dann eine Prüfung
als
Berufsmusiker, genau.
Frankreich macht es gut, zum Beispiel. Franke, wir haben sehr viel recherchiert. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Künstlersozialkasse beschäftigt.
Ah, ja.
Auch mit der Frage Arbeitslosenversicherung für freischaffende Musiker, Fragezeichen. Warum gibt es das eigentlich nicht? Weil in Frankreich und auch in anderen Ländern, Benelux, England, Norwegen, gibt es das nämlich. Es gibt quasi so eine Art Auffangschirm. Und da muss man sich das, in Frankreich muss man sich das erarbeiten. Da gibt es kein Gremium, die sagen, du bist jetzt Profi, sondern du musst bestimmte Zahl, eine bestimmte Menge an Proben oder Gigs nachweisen und dann qualifizierst du dich für dieses Tool sozusagen, wo du dann Mitglied wirst, wo du dann solidarisch einen Teil deiner Gagen abgibst in das System. Wenn du dann aber irgendwann zum Beispiel nur 10 Gigs im Monat hast und die anderen 20 Tage zum Schlafen oder zum Schreiben oder zum Üben verwenden willst, kriegst du für die anderen Tage tageweise ein Geld ausgezahlt vom Staat sozusagen. Und auch wenn du dann sagst, ich will ein Jahr lang gar nichts machen, weil ich das letzte Jahr durchgearbeitet habe, wirst du aufgefangen durch dieses System, fliegst dann nach einem Jahr raus. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Würde in Deutschland nicht so ganz so funktionieren, wenn man das Künstlersozialversicherungsgesetz ändern müsste. Und das wollen wir eigentlich antasten, weil das eigentlich gut ist, dass es das gibt. Auch wenn die FDP das immer schlecht findet, dass es das gibt. Das ist eigentlich gut, die Errungenschaft, dass wir sie haben, ist super, aber man könnte dann noch einen Schritt weitergehen und eben dieses Auffangen noch durchdenken, dann hätte es diese Hilfen bei Covid nicht benötigt.
Ja, genau, also was die Sozialversicherung angeht, gibt es ja so schon so eine Art Einstiegsgrenze, ne? Oder eine Art, wie soll man sagen, die Künstlersozialkasse macht da ja auch eine Prüfung oder du musst nachweisen, dass du künstlerisch tätig bist, so und so lange und so viel.
Ja.
Und erst dann hast du ein Recht, da reinzukommen und sozusagen, dass dann der Arbeitgeberanteil von deinem
vom Staat
sozusagen übernommen wird.
Super System eigentlich erstmal.
Ja. Das muss auch unbedingt beibehalten werden. Ja. Wäre das eigentlich eine Idee, so eine Art auch Gütesiegel, dass man dann am Ende sagt, hier der Musiker ist sozusagen Pro Musik approved oder so.
Wir haben darüber schon gesprochen.
Ja.
Tatsächlich, aber nicht über Musiker, sondern über Veranstalter. Wir haben überlegt, ob es nicht ein Gütesiegel für Veranstalter geben sollte. Wir haben das bisher noch nicht weiterverfolgt, aber einfach um sozusagen, das ist ein Veranstalter, der hält sich an bestimmte Standards und so weiter.
Ja.
Aber das ist jetzt, wird wahrscheinlich nicht kommen. Bei Musikern finde ich das relativ schwer, weil und das war auch einer der Gründe, warum wir uns zum Beispiel bei Promusik sehr dafür eingesetzt haben, dass man Mitglied werden kann, ohne eine akademische Ausbildung zu haben, weil in vielen Fällen gibt es so tolle Musiker, die nicht akademisch ausgebildet sind und unfassbar geil sind, künstlerisch.
Ja, ja. Absolut.
Und manchmal ist auch nicht die Technik das, was eine künstlerische Aussage ausmacht. Deswegen Kunst zu beurteilen ist, halten wir für fraglich. Es ist eher für uns, was wir bei Promusik uns entschieden haben, ist lediglich zu sagen, du musst freischaffend tätig sein und von der Musik leben. Wie auch immer das du machst, ob du jetzt einen Teil davon unterrichtest, ob du eine Coverband hast, ob du nur schreibst, ob du Studiomusiker bist, ob du live spielst, ganz egal. Aber über die Hälfte deiner Tätigkeit muss aus einer freischaffenden Beschäftigung im Musikbereich kommen. Weil es andere Verbände gibt, die setzen voraus, dass du ein akademisch ausgebildeter Saxophonist zum Beispiel bist. Aber gerade
was die, ich nicht bin, übrigens.
Was du nicht bist, das wusste ich nicht, okay.
Ja, ich bin akademisch ausgebildeter Komponist, aber.
Ja, so richtig, ja, genau.
Okay. Zum Beispiel kein, ja, aber.
Ja, würde ja dann da gelten, aber.
Wäre dann doof, wenn ich dann nirgendwo Saxophon spielen dürfte.
Also, ich finde das schwierig, Musik, Kunst irgendwie bewerten zu müssen, das finde ich schwierig. Wenn man aber aus wirtschaftlicher Sicht schaut, denn wir wollen ja auch vom Wirtschaftsministerium bestimmte Dinge haben, ne, Rente und bla bla bla, dann ist es vielleicht am spannendsten zu schauen, wie bin ich denn angelegt als Musiker? Also wie verdiene ich mein Geld?
Ja.
Natürlich ist auch da häufig das Problem, dass Leute eine Zeit lang Profi freischaffend sind und dann müssen sie trotzdem mal eine Zeit lang vielleicht einen Nebenjob machen, der dann mal überhand nimmt, also in Anführungsstrichen überhand nimmt, der mehr als 50% irgendwann mal erwirtschaftet.
Nee, das, so geht's ja vielen, glaube ich, genau, dass die das frei anfangen und dann der eine Tag, dann der zweite oder vielleicht der dritte Tag an der Musikschule und dann auf einmal sind sie irgendwo festangestellt und dann hatten wir zum Beispiel in Corona das Problem, dass dann einige da nicht in das Raster der genau. Unterstützung reingekommen sind.
Genau.
Was natürlich total unglücklich ist, ne, für die Betroffenen.
Es ist nach wie vor so, dass natürlich der künstlerische Bereich, das ist bei Schauspiel ähnlich, aber auch eben der Musikbereich, da habe ich halt am meisten Ahnung von, das ist klar, wahnsinnig unstet ist und auch so stark im Wandel aktuell ist. Du hast es eben kurz angesprochen, die Entwertung, die aktuell stattfindet durch Streaming, durch Wegfall der physischen Verkäufe, dass es eigentlich nur noch das Live-Geschäft ist, wo Geld verdient wird oder der pädagogische Teil, wo man eben unterrichten kann. Es verändert so viel für uns alle, dass sich jeder irgendwie ständig hinterfragen muss, wie komme ich über die Runden und wie will ich eigentlich auch meine Zukunft gestalten beruflich? Muss ich mir Sicherheit suchen? Kann es nur noch das Live-Spielen sein? Fragezeichen, weil mit CDs verdiene ich nichts mehr. Das ist schwierig.
Also hier kommt, ich glaube, wir sind so langsam auch am Ende angelangt. Hier kommt tatsächlich meine, genau zu dem Punkt, meine Theorie, dass nämlich KI jegliche gewerbliche Nutzung von Musik überall Verfügung, also Hintergrundmusiken, irgendwie Musiken, die einen bestimmten Zweck erfüllen, so leichte Filmmusiken. Und die Live-Musik, die live gemachte Musik wird ein Luxusgut.
Ja.
Was denkst du?
Ist sie ja schon, die Ticketpreise gehen rauf.
Ja, gut, für Taylor Swift und Bruce Springsteen.
Ja, aber auch für Acts, die sinnvoll jetzt sich über Wasser halten wollen, weil sie noch nicht so groß sind, die merken, okay, um touren zu können, haben wir viel höhere Kosten als früher. Das heißt, irgendwo muss es sich abbilden und meistens in den Ticketpreisen. Ich gebe dir recht, ja, es wird wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Gleichzeitig ist es aber auch genau der Bereich, der sich nie ersetzen lassen wird durch eine KI. Wir haben zwar schon irgendwelche Hologramm-Künstler aus Asien, irgendwo solche oder diese ABBA-Show, die da gerade jetzt war, aber ich habe doch ein großes Vertrauen darin, wenn man eine gute Live-Show macht und wenn man ein Act ist, egal ob das eine Band ist oder ein Solo-Projekt, was outstanding ist, sowohl musikalisch auch vielleicht mit der Wirkung nach außen, wie man entertaint, was man darstellt, wie man redet, wie man die Leute begeistert letztendlich, dass das Bestand haben wird. Die Frage ist nur, wie kann man davon leben? Also wenn man das Finanzielle mal weglässt, das Live-Ding wird nie sich ersetzen lassen. Und zwar ganz egal, in welchem Genre, ob das Klassik, improvisierte Musik ist oder Elektronik oder Pop, das wird sich nie ersetzen lassen, weil die Macht von Live-Musik, wo Gänsehäute erzeugt werden oder ein Erlebnis einfach stattfindet. Das kriegen wir nicht über Internet und über Computer oder
der irrationale Faktor Mensch, ja, der da genau. Quasi.
Aber davon leben zu können, ist, glaube ich, die große Kunst. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen an den Kopf fassen, ja, und überlegen, wie können wir das gestalten, dass das möglich ist, weil früher war es einfach klar, wir haben diese Silberdinger verkauft oder die schwarzen Vinyldinger verkauft und dann ist man auf Tour gegangen und da war schon mal viel abgedeckt, wenn es halbwegs kommerziell war. Aber eben auch Jazzprojekte, Indie-Projekte konnten sich halbwegs mit solchen physischen Verkäufen über Wasser halten, um zumindest überhaupt mal eine kleine Tour bezahlen zu können. Das fällt jetzt alles weg und da muss man jetzt einfach Wege finden, wie man das finanziell abbildet. Aber ich bin eigentlich positiv gestimmt, dass uns dieses Live-Geschäft nie wegfallen wird, weil die Menschen das haben wollen. Die kriegen das im Internet nicht. Die kriegen das vom Computer eben nicht. Und auch so ein Holzblasinstrument, wie wir es spielen, das klingt einfach geiler, wenn du das im Raum hörst oder live erlebst, als über
absolut
digital abgespielte Quellen.
Das ist, glaube ich, ja, das ist ein super Schlusswort. Das stimmt mich sehr positiv und optimistisch für die nächsten Jahre. Weil ich sehe es tatsächlich auch ähnlich. Also ich glaube, dieses Gefühl, das wir erzeugen, auch gerade in einem Raum oder vor Leuten, die zuhören, das lässt sich nicht ersetzen.
Ja.
Und Axel, ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
Ich kann das nur zurückgeben.
Das war sehr erhellend und
aber du musst jetzt sagen, wer die Quellen sind. Ich muss ja da anrufen und Danke sagen. Aber egal.
Das verraten. Also ich darf meine Quellen natürlich nicht verraten.
Investigativ.
Ja. Aber ich werde trotzdem noch dem Studio danken hier, Mux TV, Martin Ernst in Erfstadt, dass wir hier sein dürfen, aufnehmen dürfen. Und ich wünsche dann bis dahin. Bis zum nächsten Podcast. Wünsche ich auf jeden Fall euch eine schöne Zeit. Dir auch, Axel. Ja, und auch. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Infos zu Axel findet ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung auf YouTube.
Tausend Dank für die Einladung.
Danke dir. Tschüss.
Ciao, ciao.